Beethoven bewegt.
Ein Podcast des Kunsthistorischen Museums Wien.
Willkommen zu Beethoven bewegt, unserer neuen Gesprächsreihe zur gleichnamigen Ausstellung, die vom 29. September 2020 bis 24. Jänner 2021 im Kunsthistorischen Museum in Wien zu sehen ist.
In den kommenden Wochen sprechen wir mit Komponisten, Schriftstellerinnen, Schauspielern, Musikwissenschaftlerinnen und Philosophen über den Ausnahmekünstler, der auch 250 Jahre nach seiner Geburt die Menschen immer weiter auf ganz unterschiedliche Art und Weise zu bewegen vermag.
Unsere Gäste haben bereits im Vorfeld der Ausstellung als Autorinnen bzw. Autoren am Katalog mitgewirkt und diesen mit ihren ganz unterschiedlichen Zugängen zum Komplex Beethoven bereichert. Wir möchten diesen Faden aufnehmen und mit Ihnen über Ihre Gedanken hinter den Beiträgen, Ihren persönlichen Blick auf Ludwig van Beethoven und Ihre Erfahrungen mit dessen Musik sprechen.
Raphael Kopper und Benjamin Meyer wünschen gute Unterhaltung. Unser Gast ist Clemens Gardenstätter, geboren 1966 in Zell am See. Herr Gardenstätter ist Komponist und Professor für Komposition, Musiktheorie und Musikanalyse an der Universität für Musik und Darstellende Kunst in Graz. Er hat Auftragswerke für zahlreiche Festivals und Orchester verfasst, darunter die Musikbiennale Berlin, die Salzburger Festspiele, Wien Modern, das Donaueschingen-Festival oder das Radio-Symphonieorchester. Anfang des Jahres erschien bei Kairos eine mit viel positiver Kritik aufgenommene CD-Box mit dem Titel Semantical Investigations. Herr Gardenstätter, willkommen und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen.
Schön, dass ich da sein kann. Guten Tag.
Herr Gardenstätter, zu Beginn des Gesprächs wollte ich Sie bitten, uns ein bisschen einen Einblick über Ihren professionellen Werdegang zu geben. Wie sind Sie zur Musik im Allgemeinen gekommen und dann im Speziellen zur Komposition?
Mhm. Ja, also wie ich zur Musik gekommen bin, es war eigentlich, glaube ich, meinen Eltern als Kind wichtig, dass ich auch irgendein Musikinstrument erlerne, aber völlig ohne jegliche, Zukunftsperspektive, einfach so wie ein Kind Radfahren, Eislaufen und so weiter können soll. Irgendwann wurde mir dieses Musikinstrument suspekt, weil es mir zu wenig Möglichkeiten geboten hat. Und ich habe gewechselt von der Blockflöte und ich wollte eigentlich Cello lernen, aber es gab keinen Cello-Lehrer dort, wo ich aufgewachsen bin. Und dann bin ich auf die Querflöte gegangen, weil es dort eben einen Lehrer gab, habe damit angefangen. Und dann ging es eigentlich relativ schnell, dass ich dann nach einem Jahr von diesem Lehrer ins 80 Kilometer entfernte Salzburg geschickt worden bin, dann halt einfach. Und irgendwie wusste ich, glaube ich, relativ früh, was ich machen will. Habe mit, glaube ich, 13 Notenschreiben begonnen. Ich nenne es nicht komponieren, weil das wäre zu viel des Guten. Und nachdem es, wo ich aufgewachsen bin, einfach zu wenig sozusagen professionelle Möglichkeiten gegeben haben, haben meine Eltern mir zumindest die Möglichkeit, und das war toll, ermöglicht, dann nach Salzburg zu fahren. Also ich bin also jede Woche nach Salzburg raus und habe eigentlich sehr vieles dann, bis ich maturiert habe, im Selbststudium gemacht. Und dann macht man die Aufnahmeprüfung, und sobald man die Aufnahmeprüfung geschafft hat, und ich habe beide, sowohl in Querflöte als auch in Komposition bestanden, ist eigentlich, dann macht man das. Ja. Und es war mir schon klar, dass das irgendwie, es war mir sehr früh klar, dass das irgendwie etwas ist, was notwendig für mich ist, gegen alle, gegen alle Stimmen, die mir abgeraten haben davon, was sehr gut ist, weil man soll so etwas nur machen, wenn man so einen Vogel hat, dass man das unbedingt durchdrücken will. Alles andere, wenn man normal auf Urlaub fahren will oder ein geregeltes Einkommen etc. haben will, sollte man es besser bleiben lassen. Also die Notwendigkeit, ja, und dann habe ich halt einfach studiert. Und eine Sache ist mir, glaube ich, das war mir relativ schnell klar, dass ich, nachdem ich das Instrument habe, wollte ich nicht vom Komponieren leben, weil diese Form von Kunstausübung mir schon mit 22 oder 23 zu intim erschienen ist, als dass ich sie auf den Markt tragen wollte. Das heißt, ich habe sehr früh irgendwie für mich gesehen, ich mache Projekte, die, oder ich will Dinge kreieren, die nicht unbedingt jetzt marktfähig im, ich sage jetzt einmal, herkömmlichen Sinn sind, weil ich ja damals auch schon ein bisschen gesehen habe, wie läuft das mit diesem neuen Musik, Markt unter Anführungszeichen. Was ich dann viel später erst kapiert habe, dass das eine ästhetische Entscheidung ist. Wenn ich nicht von dem leben muss, was ich eigentlich als meine Kunst betrachte, dann ist es sozusagen frei und ich kann tun, was ich will. Ich erwähne es nämlich deswegen, weil man nicht glaubt, dass markttechnische Entscheidungen in der Kunst so starke, auch durchaus ästhetische Implikationen haben, die, wenn man eine Entscheidung früh trifft, plötzlich 20 Jahre später einen immer noch entweder beglückt oder ermöglicht, oder man muss immer damit umgehen. Ja? Und das ist ein Teil des Professionellen, wenn man Kunst macht. Ich glaube, dessen muss man sich bewusst sein.
Hat Beethoven in Ihrer Ausbildung irgendeine Rolle gespielt oder ist es ein Faktor jetzt? Wie ist so Ihr Verhältnis zu unserem?
Nee, also Beethoven ist, das muss man einfach sagen, Beethoven auf der einen Seite, ja, ist es einfach so etwas wie, das muss man kennen. Ja. Auf der anderen Seite verwehrt sich aus meiner Sicht Beethoven absolut dieser rein professionellen, diesem Zugang, ich müsse es kennen, weil die Vielfalt dessen, was da an Kompositionen da ist, nämlich jetzt auch an, wie die klingen, wie sie gearbeitet sind, welche Fragen sie stellen, ist einfach unter dem Namen Beethoven fast nicht subsumierbar. Ja? Das heißt, wir müssten davon reden, welcher Beethoven. Ja? Und genau das war das, was mich, glaube ich, sehr früh sehr, sehr stark berührt hat, dass es eben, dass jedes einzelne Stück für sich ein Kosmos ist. Klar, also ich rede jetzt einmal, also es gibt sicher einige, die auch Zwischenstücke bla 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 sind, das ist jetzt nicht so wichtig, ja? Aber wenn es 15 Streichquartette gibt, dann stellt jedes eine ganz bestimmte Frage. Ja? Und eine musikalische Frage, wenn man will, eine menschliche Frage oder eine emphatische Frage oder was auch immer. Ja? Und das ist in der Ausbildung schon, ich weiß nicht, wie bewusst es mir war, aber diese Geste, dieses sozusagen, das zu spüren, dass das die Haltung dem Kunstmachen gegenüber ist, ist einfach fantastisch, weil so viel in dieser Haltung gibt es ja dann doch wieder nicht. Also dass ich jetzt sage, es gibt tausende Komponistinnen und Komponisten, die so gearbeitet haben. Und Beethoven war natürlich schon einer, ich sage jetzt nicht der Erste, aber einer der Frühen, die mit einem Kunstbegriff in die Musik gegangen sind, der natürlich weit weg von Stil, weit weg von überkommenem Handwerk etc. War. Ja? Und in der Hinsicht war er sicher nicht der erste, ich sage jetzt mal, experimentelle Komponist, der gab es schon in der Renaissance und das ist eine ewige Diskussion. Ja? Aber er ist schon so eine Figur, auch eine Figur, die sich politisch engagiert hat, die sich auch, weil wir vorher beim Markt waren, dafür engagiert haben, dass es ein Urheberrecht gibt. Das heißt, der sehr, sehr vielfältig in seiner in der Wahrnehmung auch dieses professionellen Bereichs war. Ja? Und das spürt man, glaube ich, einfach in jedem Moment. Und deswegen ist er einerseits professionell wichtig, andererseits ist er einfach eine Figur, die, glaube ich, für Musikerinnen und Musiker sowas wie modernes Kunstmachen schon ganz, ganz stark mal in die Welt gebracht hat.
Das ist eine gute Überleitung zu meiner nächsten Frage, die sich auf Ihre persönliche Arbeitsweise bezieht. Wie kann man sich die Arbeit eines Komponisten neuer Musik vorstellen? Das ist ja doch ein Genre, mit dem viele Menschen vielleicht nicht so unmittelbar vertraut sind.
Also das eine, ich möchte vielleicht vorher sagen, ich glaube, dass sehr, sehr viele Leute, ohne dass sie es wissen, einen Bezug zur neuen Musik haben, weil die neue Musik sozusagen in 80-jähriger Verspätung in der Filmmusik, in vielen, vielen Dingen präsent ist. Natürlich, so wie das immer ist, in einer vereinfachten Form. Ja. Aber ich gebe Ihnen natürlich recht, die neue Musik ist eine Form von Grundlagenforschung, musikalischer Grundlagenforschung. Und ich sehe es ja so, dass ich zumindest, das ist meine Haltung dazu, ich produziere nicht Musik im Sinne jetzt nicht nur eines industriellen Produzierens, sondern auch eines handwerklichen Produzierens, sondern ich versuche, der Peter Kubelka hat das einmal so gesagt und deswegen muss ich ihn erwähnen, weil es nicht von mir kommt, Prototypen herzustellen. Ja? Er hat dann dazu gesagt, und er ist zu faul, den Prototyp in die industrielle Weiterfertigung zu geben. Und das finde ich das ist ungefähr so etwas, was eben der experimentelle Film in den 60er, 70er und jetzt auch noch und die neue Musik, ich würde mal sagen, mindestens seitdem sie dieses Emblem hat, das heißt irgendwann 1913 ungefähr hat, ja, das eben vor sich oder für sich versucht, in verschiedensten Formen zu entwickeln. Mein Arbeitsalltag ist eigentlich relativ einfach. Ich stehe auf, irgendwann setze ich mich an den Schreibtisch und bleibe dann 8 Stunden am Schreibtisch sitzen und dann gehe ich nach Hause. Das, was am Schreibtisch passiert, ist sozusagen, ist es eine komplexe Angelegenheit, weil von außen würde man nur dort sitzen und entweder am Computer was machen. Ich schreibe sehr viel noch mit der Hand, weil ich sehr viele Skizzenschichten habe und sie sehe im Katalog auch abgedruckt. Und diese Skizzenschichten sind mir wahrscheinlich einfach aus softwaretechnischen Gründen, weil ich es nicht besser kann, am Computer noch nicht so zugänglich, ja, weil ich brauche diese verschiedenen Ebenen. Ich brauche auch die sozusagen dass das wie bei einem Foto von einer rohen Ebene, die eigentlich noch nicht in der Zeichensprache der Musik verfasst ist, sondern in vielleicht auch noch erfundenen Zeichen immer mehr konkreter und konkreter wird, bis eigentlich alle Details dann in der Verschriftlichung der Musik fassbar sind. Das dauert einfach relativ lang.
Und wann spielen Sie es dann das erste Mal? Also wann hören Sie das erste Mal Ihre eigenen Stücke?
Das kommt drauf an. Also manchmal geht das sehr schnell, ne? So wie jetzt das Stück, das jetzt die Partitur wurde vor einem Monat, eineinhalb Monaten fertig und ich höre es Ende Oktober in 4 Konzerten in Deutschland. Das geht relativ schnell. Es gibt Stücke, die warten jetzt nicht nur Covid-bedingt, sondern auch aus anderen Gründen etwas länger darauf. Es ist auch eigentlich, glaube ich, das Hören eines Stückes ist ein wichtiger Faktor, das stimmt. Aber eigentlich ist es für mich, das ist eine der wesentlichsten Sachen. Ich muss, wenn ich es geschrieben habe, das Gefühl haben, dass ich mich verändert habe. Und ob ich es dann gehört habe oder noch nicht gehört habe, ist sozusagen noch einmal gar nicht so wichtig. Das Hören ist dann noch mal eine andere Erfahrung. Aber dieser Arbeitsprozess muss mich verändern. Das ist für mich eigentlich der einzige wirkliche Qualitätsindikator für das, was ich gemacht habe. Wenn ich das für mich das Gefühl habe, ich habe mich verändert, dann bin ich zufrieden.
Ich würde da gerne kurz einhaken. Sie haben jetzt gerade betont, dass es vor allem um Ihre Veränderung bei dem Kompositionsprozess geht. Spielt da das Publikum irgendeine Rolle im Akt des Komponierens? Ist das irgendwie präsent?
Selbstverständlich, man schreibt für Hörende. Ja? Ich alles, was ich tue, geht ja von der Wahrnehmung von Menschen aus. Natürlich bin ich mein eigenes Versuchskaninchen und natürlich kann ich jetzt hauptsächlich von meiner Wahrnehmung ausgehen und meiner Form, wie ich Klänge wahrnehme, wie ich spüre und auch in der Selbstbeobachtung für mich zu reflektieren versuche, was eigentlich passiert, wenn ich einen Klang höre, wie der vernetzt wird auf die anderen Sinneswahrnehmungen und so weiter und so fort. Ja. Das heißt, das Publikum ist sozusagen im Stück nicht präsent, weil ich für es schreibe, sondern weil ich vom Hören von Menschen ausgehe und dadurch daher eine Musik entwickle, die fürs Hören ist. Ja. Das Publikum ist nicht präsent beim Komponieren, wenn es um Wertungsfragen geht, ob das jetzt einfach, kompliziert, schön, nicht schön oder so etwas ist. Da ist es überhaupt nicht präsent, weil das eigentlich Fragen sind, die mich überhaupt nicht interessieren. Es interessiert mich eigentlich Schönheit, ob ich jetzt was Schönes mache, nicht, sondern Schönheit definiert sich ja als eine Form von Sinnhaftigkeit, die auf den, ich sage jetzt einmal, gegebenen und kollektiv als solchen verstandenen Schönheitsmerkmalen aufbaut, aber sie eigentlich verändern will, ja, und sie eigentlich umbaut. Und es ist eigentlich eine Sinnhaftigkeitsarbeit, die wir machen. Und Schönheit ist etwas, das würde ich viel eher als entweder berührt werden oder nervös werden oder mit einem großen Fragezeichen dastehen. Für mich einer der wichtigsten Faktoren in der Kunst ist das Nicht-Verstehen. Das heißt, dass mein zerebrales, hirnmäßiges Verstehen plötzlich nicht mehr weiß, was da hier eigentlich abläuft. Aber der Körper, die Sinnesorgane können mit, ja, Man braucht natürlich Aufmerksamkeit, man braucht Zeit, das ist völlig klar. Das heißt, Kunst ist jetzt nicht etwas, das so leicht geht, auch beim Wahrnehmen nicht. Ja? Und deswegen in dieser Hinsicht ist das Publikum nur als, ich sage jetzt mal, als Menschen, die Sinn wahrnehmen können mit ihren Sinnen, da aber nicht als Bewertende.
Ich wage jetzt mal eine These und Sie können sie dann gerne widerlegen. Meine These wäre die, dass die neue Musik vielleicht vereinfacht als die Anstrengung verstanden werden könnte, die Musik aus dem Zusammenhang mit der Sprache, aus dieser Sprachähnlichkeit, aus dem Zusammenhang mit dem Ausdruck und dann im weiteren Sinne aus der Konvention zu befreien und sie vielleicht in einen Bereich der Konstruktion zu verlagern, also vom Ausdruck vielleicht weg hin zur Konstruktion. Und wenn man sich jetzt ihre Notationsblätter anschaut, da braucht man nur einen Blick drauf werfen und ich muss gestehen, ich kann sie nicht lesen und ich habe trotzdem das Gefühl, ich werde direkt mit dieser Konstruktion konfrontiert. Und mich würde interessieren, inwiefern diese musikalischen Versatzstücke, die Sie Iconosonics nennen, eben dieser geronnene Begriff sind oder vielleicht eben diese Sprachähnlichkeit sind und inwiefern Sie diesen als Ausgangspunkt nehmen, anstatt sie einfach beiseite zu schieben und zu sagen, das interessiert mich nicht, ich mache einfach überhaupt was anderes.
Also diese Diskussion, dass Musik etwas Sprachähnliches hätte, ist eine furchtbar komplizierte und da gibt es Tonnen von Literatur dazu. Was mich interessiert ist, dass wir durch unsere Hörgeschichte, die wir wahrscheinlich schon pränatal zu bilden beginnen, kriegen wir unsere Wahrnehmungsmöglichkeiten präsentiert. Das heißt, wir können das alles wahrnehmen, was wir lernen wahrzunehmen. Ja? Und da bildet natürlich das unter Anführungszeichen, das, was wir Tradition nennen, einen unfassbaren Grundstock. Ja? Also wenn man in den Alpen aufwächst und hat man keine andere Chance, als irgendwann mit Blasmusik konfrontiert zu werden, ob man sie mag oder nicht, sie ist vorhanden. Genauso wie das Rauschen der Bäche und die unterschiedlichen Formen wie Schritte in unterschiedlichen Schneetypen knirschen. Ja, das ist alles Wahrnehmungsgeschichte. Und diese Klänge sind natürlich alle auch mit Bedeutungen, mit Erinnerungen aufgeladen. Ja? Und diese Erinnerungen sind natürlich, wenn man sich in ganz normalen Lebenssituationen befindet, auf diese bezogen. Es gibt also nur den einen Kontext des Lebens. Und in der Kunst gibt es jetzt aber das, und wenn sie so bezogen sind, entziehen sie sich quasi selbst schon wiederum dem, dass man sie im emphatischen Sinn hört. Ja? Also wir hören keine Blasmusik mehr, also unser Ohr differenziert nicht mehr die verschiedenen Schichten, sondern wir nehmen diesen Block wahr in seiner ganzen kulturellen Aufgeladenheit, Brutalität, lassen viel weggehen, wir denken gar nicht mehr dran, dass er uns dazu motivieren soll, in den Krieg zu ziehen und uns abschlachten zu lassen. Ja? Das ist sozusagen einfach, weil es halt kulturell so geworden ist. Ja? Und das, was jetzt aber die Kunst kann und die Musik kann, ist mit solchen Partikeln oder mit solchen Kontexten umzugehen. Und da stimme ich Ihnen überein, sie zuerst mal zu entkontextualisieren, um sie in andere Kontexte zu setzen und dann kann man sie vielleicht wieder hören. Und das, was die Kunst macht, und das ist ja auch das, was sie sozusagen, wenn ich es jetzt mal so sagen darf, politisch höchst gefährlich macht, ist, dass Dinge wieder wahrnehmbar werden. Und jetzt geht's das ist sozusagen der erste Schritt. Und das, was Sie mit Konstruktion angesprochen haben, die Konstruktion ist natürlich notwendig, um aus dieser Entkontextualisierung neue Kontexte zu bilden. Ja? Das heißt, ich kann ja nicht in irgendeiner beliebigen Weise dann Kontexte schaffen. Das mag mit Glück passieren, aber die Konstruktion ist notwendig, um präzise andere Kontexte aufzumachen. Also ich müsste zum Beispiel eine Konstruktion schaffen, die die kleine Trommel eines Marsches nicht mehr in den Marsch kontextualisiert, sondern in ihre Klanglichkeit, also das heißt in dieses Klirren, in dieses metallische Rauschen und das dann weitertreibt, ja, in andere sozusagen Klangformen. Ja. Ich zitiere jetzt quasi ein Stück, das ich gemacht habe, weil es eben da um den Marsch ging, das ist das Stück heißt Auftakt. Und dafür braucht es eine Form, nennen wir es Konstruktion, nennen wir es Planung oder sozusagen systematisches Arbeiten. Ja. Und die Konstruktion ist zumindest in meiner Arbeit niemals Selbstzweck, sondern dient eigentlich einem Aufbrechen dieser einerseits Bedeutungsschichten und auf der anderen Seite auch dieser klanglichen Qualitäten, um da wieder andocken zu können und von denen weiterarbeiten zu können.
Was mir an Ihrem Katalogtext sehr gut gefallen hat, da breiten Sie diese Gedanken und dieses Programm noch viel breiter aus, aber Sie starten eigentlich mit einer Gegenüberstellung von Kultur und Kunst und das finde ich irritiert zunächst einmal, weil das eigentlich zwei Begriffe sind, die man üblicherweise zusammendenkt, nämlich Kultur quasi als der Nährboden, aus dem die Kunst dann oder auf dem die Kunst quasi sprießen kann und umgekehrt die Kunst, die dann schlussendlich als Geschichte wieder in die Kultur hineinfließt. Und bei Ihnen ist die Kultur zuvörderst einfach einmal ein Wahrnehmungsgefängnis, so wie Sie es eben gerade beschrieben haben, das uns irgendwie auch taktet und restriktiv also auf uns wirkt. Und die Kunst ist eigentlich der Ausweg daraus oder einer dieser Auswege, die aber dann schlussendlich wieder in der Kultur enden. Ich habe daraus geschlossen, dass es halt, dass darin eben diese Dynamik der Kunst eigentlich besteht, dass man es immer wieder von Neuem versuchen muss und vielleicht auch dieses Beckett-Zitat des Scheiterns, Scheiterns, besser scheitern, dass es sozusagen, dass das die Kunst eigentlich ist.
Ja, zuerst ganz kurz, natürlich die Kultur ist nicht nur Wahrnehmungsgefängnis, sondern auch Wahrnehmungsmöglichkeit. Und das ist etwas ganz Tolles, was ich finde, dass wir verstehen müssen, dass die Kultur unsere Möglichkeit und unser Gefängnis ist. Die Kunst, ich würde die Kunst jetzt auch nicht, bin da ein bisschen, das ist alles mit diesen Begriffen, es ist immer so schwierig, die Kunst, ja? Sondern ich würde sagen, eine Kunst kann versuchen, auf Basis des kulturellen, kollektiven Schatzes und des auch subjektiven, ja, Reformulierungen dieser Dinge zu gestalten, ja? Wenn sie sich denn vornimmt. Ja? Und es ist, glaube ich, schon richtig, dass das so sozusagen das Beckett-Zitat mit sich bringt, weil natürlich diese eine Kunst, und Beethoven war halt auch so einer, die wird irgendwann in den Mechanismus der Kultur mit hinein wieder verwoben und dann muss sie dem wieder entrissen werden. Und dieses sozusagen, und das ist, wird schon das Fortschreiben der Kunst auch irgendwo mit sich bringen. Ja. Bei Beethoven sieht man das ja am allerbesten, die Neunte, die, ich glaube, das ist das Stück der Musikgeschichte, das am schlimmsten vereinnahmt worden ist von Kulturen, von politischen, jetzt nicht nur Diktatoren, sondern auch von der EU, also von, ich glaube, jeder, Mao, Stalin, Hitler, die EU, alle haben die Neunte verwendet. Ja, in ihren Kontexten. Jetzt kann man da sehr kritisch die Frage stellen, dieses Stück muss etwas in sich haben, das das möglich macht. Ja? Weberns Symphonie wurde nie nicht ein einziges Mal für irgendwas missbraucht. Ja? Man kann auch jetzt dann sagen, okay, die amerikanischen Popgrößen wehren sich gegen die Verwendung ihrer Musik in Trumps Wahlkampf. Ja? Man kann kritisch die Frage stellen, aber es bietet etwas an, dass man es überhaupt verwendet. Ja? Jetzt sind wir wieder natürlich in der Popmusik, in der Frage des Marktes, ja, weil es muss, bei Beethoven, glaube ich, war das noch anders. Das ist sozusagen, da, ich glaube, hat Beethoven was erfunden, weil der Missbrauch ist ja erst viel später, hat ja erst viel später stattgefunden. Und Beethoven hat, glaube ich, einfach einen emphatischen und einen ekstatischen Moment vielleicht erfunden, der dann natürlich auch mit dem Film, mit der Filmmusik etc. etc. und mit der großen Oper des 19. Jahrhunderts irgendwann nach, ich weiß jetzt nicht wann, sozusagen der Missbrauch der 9., also der Schlusschors der 9., weil keiner kennt das Adagio, der Schlusschors der 9. Begonnen hat, aber ich vermute, dass das eben auch mit der Verbreitung des Rundfunks, des Radios, der großen Verstärkeranlagen etc. etc. begonnen hat. Ja, also 100 Jahre nach ihrer Entstehung. Und das ist auch ein relativ großer Zeitraum, muss man schon sagen.
Es gab jetzt im Zuge des Beethoven-Jahres durchaus auch eine Gegenbewegung. William Gobbins, ein Musikwissenschaftler, der gemeint hat, er wird jetzt mal 2020 kein Beethoven hören. Anna Moore, die gemeint hat, sie spricht sich überhaupt für ein Beethoven-Moratorium aus, ein einjähriges, stattdessen solle man einfach neue Musikkompositionen beauftragen, um das Gehör auch wieder ein bisschen frei zu spielen. Jetzt interessiert mich einerseits, wie Sie so einem auferlegten Moratorium gegenüberstehen und andererseits, weil Sie es auch schon erwähnt haben, inwiefern ist Beethoven selbst verantwortlich zu machen für diese Vereinnahmung? Also müssen wir dem Beethoven da nicht auch irgendwie eine gewisse Verantwortung zugestehen?
Beethoven würde ich deswegen nicht wahnsinnig da die Schuld geben, weil Beethoven war halt einfach eine Figur, der man auch Mythen zuschreiben konnte. Ja? Beethoven war irgendwie scheinbar eine Projektionsfläche im 19. und dann im 20. Jahrhundert, wo man sehr viel drauf projizieren konnte, weil er natürlich auch sehr viel abgedeckt hat, das muss man schon sehen. Ja? Der politische Beethoven, ja? Der Freiheits-Beethoven, dann der scheinbare Geniekünstler Beethoven, ja, den ich zum Beispiel aus den Konversationsheften nie rausgelesen habe. Ja. Der kümmert sich um die Schnürsenkel, um den Ofen, den er braucht, um was er zum Essen vom schwarzen Kamel haben will, darum, ob sein Neffe jetzt in die richtige Schule geht, wer denn gestern das Klavierkonzert gespielt hat und dann gibt es wieder Skizzen. Das heißt, der war einfach, also was ich aus diesen Büchern rauslese, ich glaube, das war ganz, war natürlich schwierig, weil er halt nichts gehört hat, aber wenn die Situation, wenn die Situation eine Vertraute war, dann glaube ich, war das ein super Typ. Und überhaupt nicht mit Gewitterfrisur und hinten irgendwie Drohnen, die, ja, das hat sich schon abgespielt in seinem Kopf, ja, das ist schon klar. Und dass er kein leichtes Leben gehabt hat und wahrscheinlich Traumatisierungen in seiner Kindheit ihn nicht gerade, wie soll man sagen, befördert haben, um galant zu sein oder so etwas. Das hat aber auch wiederum, das ist eine Riesenqualität. Ja. Also ich würde schon sagen, man müsste eigentlich Beethoven und jeden anderen, ich weiß nicht, wer nächstes Jahr Geburtstag hat, dafür nehmen, um zu sehen, was ist eigentlich die Antwort jetzt, heute, auf musikalische bzw. akustische Fragestellungen. Ja. Und man könnte vielleicht so sagen, dass man die Gelder, die mit der Aufführung Beethovens Werken in die Konzerthäuser eingespielt hat, wird zu 10% für die Aufträge bzw. für die Produktion neuer Musik verwenden können. 10% ist eh wenig. Ja. Es ist auch wiederum nicht meine Idee. Ein Festspiel, Salzburger Festspielpräsident, hatte mal die Idee, 10% der Tantiemen von Richard Strauss nur in Salzburg gemacht worden werden, für Produktionen für neue Musik zu verwenden. 10%. Und das hätte sozusagen für einen Festspielsommer locker ausgereicht. Die Erben haben gesagt, nein. Und da muss man auch wiederum sehen, sozusagen, was da eigentlich politisch beziehungsweise auch in einer ganz reaktionären Art und Weise mit unserer Hörgeschichte passiert, dass wir schon feststellen müssen, dass es scheinbar einen Willen gibt, sie nicht wegzubringen von den alten Mustern. Ja, ich meine, das philharmonische Sommernachtskonzert, das es da jetzt gegeben hat, war ja sozusagen der absolute Tiefpunkt, was die Programmierung da jetzt betroffen hat, ja, weil war ja nicht mal mehr ein Touristenprogramm, ja, das ist ja sozusagen noch unter dem touristischen Niveau gewesen. Und das ist aber jetzt nicht so, dass man sagen kann, dass das keinen politischen Impact hat, ja. Und da sozusagen stimme ich ein bisschen dann schon überein, ja. Für jedes Beethoven-Stück muss man ein neues Stück dazu spielen, und zwar ein neues, im Geiste neues, ja. Es nützt mir nichts, wenn es jetzt komponiert wird. Es muss im Geiste mit Musik etwas anderes passieren, wie das, was wir als Musik jetzt konnotiert haben, ja. Und das, finde ich, ist eine ganz, ganz wichtige Sache, ja. Das müssten eigentlich auch alle Orchester, Operndirektoren etc. wissen, dass das sind ja alles verglühende Sterne, wenn sie das nicht tun. Ja? Und die Staatsoper ist ein verglühender Stern, wenn sie nicht von ihrer Traviata und Tosca und so weiter wegkommt. Und die Philharmoniker, das sind alles großartige Apparate. Ja? Aber wenn sie nicht draufkommen, dass sie mit jedem alten Ding, das sie machen, eines in die Welt setzen müssen, das dieses Alte bespiegelt, und zwar positiv bespiegelt, dann sehe ich ehrlich gesagt für diese Formen jetzt von Kultur, das ist keine Kunst, das ist Kultur, nicht wirklich die positivste Zukunft.
Sie haben einmal gesagt, dass die Gesellschaft, in der wir leben, mehr und mehr Simulationen produziert, auch musikalische Simulationen. Das scheint mir da jetzt irgendwie passend als Anschluss. Können Sie vielleicht ein bisschen erklären, was Sie damit gemeint haben?
Lassen Sie mich so erklären. Ich denke, wir reden ja in der Musik so sehr davon, dass wir Gefühle, ich meine, ich habe das jetzt absichtlich sozusagen ein bisschen im alten pathetischen Sinne gesagt oder betont, dass wir Gefühle produzieren. Das ist ein völliger Schwachsinn. Ja? Gefühle produzieren wir Menschen. Die Musik produziert keine Gefühle. Ja? Und da ist Beethoven ein ganz wichtiger sozusagen Katalysator. Das, was Beethoven verstanden hat, ja, ist, dass man Emphasen auch strukturell verwenden kann. Ja. Und es gibt unfassbar emphatische Momente oder jetzt sozusagen intensive Momente bei Beethoven, wie in noch keiner Musik davor auf diese Art und Weise. Ja. Und dann hat man im 19. Jahrhundert über die Oper natürlich gelernt, dass man diese emphatischen Zustände herstellen kann. Das ist Technik. Ja. Und die Filmmusik des frühen 20. Jahrhundert, die ja sehr stark aus klassischen Komponistinnen und Komponisten, ich muss immer alle beide verwenden, auch wenn es nur Männer waren, Verzeihung, das ist, ich würde auch gern nur von den Komponistinnen reden, wurde natürlich diese Herstellung von Emphasen zu einer Qualität geführt, die einfach super ist. Das heißt, da gibt es so wie Ennio Morricone, der hatte Schubladen und da ist das drinnen gestanden und dann hat er die Schubladen aufgemacht und hat sie zugezogen, wie ein Organist seine Register zieht. Klammer auf, bei Morricone, der konnte die auch noch unfassbar übereinander legen, und dann kommen schon ganz tolle Dinge raus, ja, einzigartig in der Filmmusik. Und diese Form von Simulakren und von Simulationen, Adorno hat sie natürlich in der Kulturindustrie verankert, die sind in der jetzigen Zeit, da ich glaube, das Wissen und die Beschäftigung mit dieser Form von, ich sage jetzt mal, Simulationskunst und Kunst zu gering ist, sehr schwer zu identifizieren. Vor allem, weil wir ja gern Gefühle haben. Jeder weint gern beim Film, jeder lacht gern, jeder fühlt sich aufgehoben. Das sind wir einfach. Ja. Was ich aber als Gefühl, als richtiges sozusagen emphatische oder emotionale, als ein emotionales Ereignis in der Kunst erachte, ist eins, das, jetzt sind wir wieder beim Nichtverstehen, eins, das ich nicht einordnen kann. Ich bin erst dann wirklich von einem Musikstück emotional zutiefst berührt, wenn ich diese Emotion nicht einordnen kann. Wenn ich sie einordnen kann als weit, als boah, ist das schön oder ist das ergreifend oder so etwas oder das ist traurig, dann weiß ich, okay, da ist eine Schublade aufgegangen, entweder eine, die ich zu gut kenne oder eine, die zu undifferenziert aufgemacht worden ist. Ja.
Aber das bringt uns ein bisschen zurück zu den Versatzstücken, die ja auch gerade in der Populärmusik wahrscheinlich so viel verwendet werden wie nie zuvor. Also es wird gesampelt auf Teufel komm raus. Und Sie haben ja auch gesagt, dass Sie das durchaus auch selbst machen, wahrscheinlich in einer anderen Art und Weise. Unter anderem beschreiben Sie in Ihrem Text eben auch Beethoven. Und dazu wäre meine Frage, wie man an so eine Art Sampling herangeht, wenn man mit so prominentem Quellmaterial arbeitet, ob das irgendwie, ob einen das einschüchtert, ob man sich dann Vorwürfe gefallen lassen muss, dass man dem Ausgangsmaterial irgendwie nicht gerecht geworden wäre oder ob Sie das behandeln wie eine Klingel oder ein...
Genau, also ich behandle es wie eine Klingel, wie ein Wecker oder wie sonst irgendwas, ja, weil ich nicht davon ausgehe, dass diese Versatzstücke sozusagen jetzt in einem Kunstkontext vorhanden sind, sondern sie sind Zeichen. Sie sind Icons, ja, deswegen Iconosonic, sie sind einfache Zeichen, die etwas Bestimmtes andeuten, die eine bestimmte Welt andeuten. Ja. Und da gibt es ganz bestimmte, sozusagen, ich suche ja natürlich die aus, deren Zeichenhaftigkeit oder deren Zeichenhaftigkeit für mich besonders stark ist. Ja. Und die sind dann aber auch wieder losgelöst aus dem Werk, weil im Werk haben sie eine ganz bestimmte Bedeutung und ich beziehe mich ja nie aufs Werk, sondern ich beziehe mich nur aufs Zeichen. Ja? Und wenn ich jetzt zum Beispiel da in Figure Iconosonics 1 dann doch einen relativ großen Ausschnitt aus dem lydischen Dankgesang quasi zitiere, ja? Dann sind das aber Zeichen. Ich zitiere nicht das Werk, sondern es wird eine ganz bestimmte Form von Zeichenhaftigkeit, harmonischer Zeichenhaftigkeit, auch von Raumzeichenhaftigkeit, ich habe es im Text, glaube ich, ausführlich beschrieben, wird zitiert und entgegengeschnitten mit einem anderen Kontext, natürlich einem Kontext auch von einem Stück, das eine halbe Stunde davor schon abgelaufen ist, ja, und kriegt sozusagen sowas wie einen Maximalwert. Jetzt habe ich mich maximal angenähert, wie wenn ein Planet sich maximal oder eine Raumsonde sich maximal dem Planeten annähert und ich kriege sozusagen die Radiowellen dieses Planeten. Sie sind aber nicht Beethoven, sondern sie sind in meinen Kontext eingearbeitet und genauso wie ich die Geige, ja, die habe ich ja nicht erfunden, die muss ich mir ja sozusagen zu eigen machen, so versuche ich mir den Beethoven zu eigen zu machen. Ja? Aber ich zitiere nicht Beethoven, sondern ich habe es immer so ein bisschen gesehen, wie zufälligerweise gerinnen die Noten zu dem Zitat. Oder ich nähere mich so stark durch die Arbeit mit diesen Versatzstücken an, dass irgendwann es nicht mehr klar ist, ist es jetzt ein Zitat oder habe ich es selber gemacht? Und wenn ich mich jetzt Beethoven so nahe annähere, dass durch diese Akkorde, die da eindeutig, wenn man es kennt, Beethoven sind, wenn man Beethoven nicht kennt, sind sie eindeutig tonale Akkorde, auch so, auch als solche sind sie zitiert, ja. Dann hat man auf der einen Seite ein harmonisches Raumerlebnis, aber man dechiffriert natürlich auch einen Bekanntheitsgrad, ja. Und diese Doppeldeutigkeit, die interessiert mich natürlich und das mache ich in diesen Stücken vom Kleinsten bis zum Großen, also das ist sozusagen die gesamte Arbeit. Man könnte sagen, ich habe eigentlich nichts erfunden in dem Stück. Ich habe nur die Zeichen genommen. Ja? Und ich habe aber aus den Zeichen versucht zumindest etwas ganz anderes zu machen, als diese Kontexte wiederherzustellen, in denen sie als Zeichen sind, sondern ich wollte aus Zeichen neue Kontexte machen.
Sie hörten ein Gespräch mit dem Komponisten Clemens Gartenstetter. Die Aufnahme des Stücks Figure, Iconosonics One, ist bei Kairos erschienen und über www.kairos-music.com erhältlich. Gast in unserer nächsten Folge ist die Schriftstellerin Wea Kaiser. Mit ihr unterhalten wir uns über die Parallelen zwischen Beethoven und Hiob, das Zusammenspiel von Leiden und Kunst und ihre kurze Karriere als Kirchenorganistin. Benjamin Meyer und Raphael Kopper bedanken sich fürs Zuhören.
Die ökonomischen Auswirkungen der Corona-Krise sind auch für das Kunsthistorische Museum dramatisch.
Mit einer Spende unterstützen Sie uns dabei, unsere Kernaufgaben vermitteln, ausstellen, forschen, sammeln, bewahren und dokumentieren, auch in Zukunft in bestmöglicher Weise zu erfüllen.
Alle Informationen zu Spendenmöglichkeiten finden Sie auf unserer Website www.khm.at.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.